Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Der Abend des Sonntags ist eines Sonntags, den ich heute ganz meditativ verbracht habe. Ja, ich bin auch irgendwo ein Luxuspfarrer, denn der Herr ist gerecht und schafft Ausgleich dafür, dass man als Hochdiaspora-Pfarrer eigentlich alles selber macht, gibt's aber auch einmal im Monat ein predigtfreies Wochenende zur allgemeinen Erholung. Und das, muss ich sagen, habe ich mir jetzt gegeben, das habe ich wirklich einfach aus vollen Zügen genossen. Ja, und jetzt wollte ich Ihnen zuerst einmal ein bisschen was erzählen, so über meinen Glauben. Also, wie hat denn der so angefangen? Der hat angefangen, und das war ganz, ganz wichtig für mich, über meinen Vater. Und mein Vater war ja Techniker, Vermessungsingenieur. Witzigerweise am Schluss dann Hofrat im Amt für Eich- und Vermessungswesen, Vermessungsabteilung natürlich, Chef von der Photogrammetrie. Was ich eben so unglaublich spannend dran finde, ist, dass mein Sohn heute wieder Geodäsie studiert und wenn Gott will, der Diplom-Ingenieur werden wird in absehbarer Zeit, irrsinnig erfolgreich ist und das taugt ihm total. Und irgendwie erkenne ich fast seinen Großvater, also meinen Vater, in meinem Buben wieder, beziehungsweise die besten Dinge. Wissen Sie, so wirklich gute Techniker, wirklich gute Mathematiker, die haben so eine gewisse Lockerkeit. Und für die, und es fällt mir immer mehr auf, gibt es ja absolut kein Fog in Bezug auf Glauben. Also mein Vater war ja da ganz speziell, der war katholisch, hat im Ersten Weltkrieg, weil der war schon, das war unfassbar, wie alt der eigentlich war, 96er Jahrgang, war Berufsoffizier, der hat eine Kadettenschule hinter sich gehabt und hat ganz, ganz, ganz eine schwere Verwundung gekriegt im Jahr 1916 an der galizischen Front und da hat er die letzte Ölung gekriegt. Und da war er das Ansicht, ich weiß, dass das nach der katholischen Theologie nicht stimmt, dass er nach der Krankensalbung keine Sünden mehr begehen kann. Das heißt, er muss nie wieder in die Kirchen gehen. Und er wäre auch nie mehr wieder in die Kirche gegangen, denn, bitte verzeihen Sie mir, meine lieben katholischen Zuhörer, seine Einstellung zur katholischen Kirche war schlicht und ergreifend eine Vergewaltigung des Geistes, wo er nie mehr freiwillig eingehen tät. Deswegen hat er darauf bestanden, dass ich evangelisch getauft werde, weil das war die vernünftige Religion. Und er hatte einen Zugang zum Glauben, der war ganz genial. Gott hat für ihn einfach dort begonnen, wo die euklidische Geometrie versagt. Also wo alles plötzlich ganz anders ist. Und in mathematischen Formeln und in, was weiß ich, x-fachen Integralen, die völlig mehr eindeutig werden. Das ist ja dort gesessen, der hat mir da irgendwelche Formeln gezeigt, da war ich, was weiß ich, 6 Jahre alt, überhaupt nichts kapiert, außer dass mir das Integralzeichen gefallen hat oder die Matrizenzeichen, das schaut ja auch schön aus und hat da davon vor sich hingeschwärmt, dort ist dann Gott. Ich natürlich überhaupt nichts verstanden, aber ich habe gewusst, mein Foto hat das taugt, also Gott taugt, passt, gut, okay. Nebenbei gab es ein zweites, wo er Gott immer gesehen hat, das ist mir irrsinnig auf die Nerven gegangen als Kind. Für Nicht-Wiener gesagt, es gibt den Wienerwald und der Wienerwald ist irrsinnig schön, ist ein ganz wunderschöner Mischwald, der ganz, ganz toll gepflegt wird. Seit Jahrhunderten, seit der Kaiserin Maria Therese, da wollten sie ihn abholzen, dann haben sie ihn da nicht abgeholzen, seitdem pflegen sie ihn. Und dieser geniale Mischwald verwandelt sich jeden Herbst in etwas so buntstrahlendes. Das ist wirklich unglaublich. Heutzutage sehe ich das auch. Mein Vater, wenn wir in Wienerwald hinaufgefahren sind zum Spazierengehen, der hat dann nur geschwärmt und gesagt, also diese Farben und wie das und so weiter und so fort. Und da gibt's dumme Leute, die glauben, es gibt keinen Gott. Das habe ich auch nicht verstanden, aber ich habe gewusst, dass also irgendwo hinter allem ist Gott, das passt schon. Und ich hatte dann nie irgendwelche Probleme damit. Dann habe ich noch dazu im Gym gehabt, den Dr. Koloman Mitch Kay, Universitätsdozent mit dem Titel eines Universitätsprofessors. Bei dem habe ich 7 Religionsunterricht gehabt, von der 2. bis zur Matura und habe nie ein Wort verstanden und wir haben alle nie ein Wort verstanden. Es war uns auch völlig wurscht. Wir haben, obwohl wir nichts verstanden haben, irrsinnig viel gelernt und gewusst. Also muss man jetzt sagen, es war auch alles irrsinnig locker. Ich habe den auf der Uni wieder getroffen, in seinen Seminaren. Dort hat auch keiner was verstanden. Es gibt 2 Leute, die ihn vielleicht verstanden haben. Das waren der Universitätsprofessor Klostermann und der Universitätsprofessor Niederwimmer, da gab es eine legendäre Veranstaltung, wo diese beiden großen Lehrer ihm zu Füßen saßen und er hat da was erklärt, was für ihn eh klar ist. Und sie haben dann gesagt, sie haben ihn teilweise verstanden. Der war einfach ein Genie. Also der war, war dreifacher Doktor, war zuerst Jurist, dann hätte er heiraten sollen, dann ist er ins Kloster geflüchtet. Dann hat er bemerkt, dass das alles nicht stimmt, ist evangelisch geworden. Das war dann sein drittes Doktorat. Gut, und das ist so das. Und dann habe ich so studiert und dann habe ich diesen unglaublich faszinierenden Gott, wo eigentlich alles einfach nur spannend ist, bis zum geht nicht mehr, in der Bibel wiedergefunden. Also das hat jetzt mein Vater nicht gewusst, weil, wie gesagt, Vergewaltigung des Geistes, das hat er nicht gelesen, das war ihm wurscht, der hat lieber irgendwas Mathematisches gelesen. Und ich habe genau diesen Gott dort wiedergefunden. Also zu 100% und damit war für mich alles völlig okay. Und ja, wissen Sie, und dann bin ich auf die Uni gekommen und habe dort ganz eigenartige Gestalten getroffen, ganz eigenartige Gestalten, wirklich unfassbar eigenartige Gestalten, die haben anscheinend eine andere Religion gehabt als ich. Die haben so einen eigenartigen Gott gehabt, der wollte dauernd irgendwas von ihnen, der ist mir immer so lächerlich erschienen, so wie ein ganz, ganz, ganz schlechter, ganz, ganz, ganz strenger Volksschullehrer. Und der war mir sofort total unsympathisch, dieser Gott. Also mir waren auch die Leute immer sofort total unsympathisch und die haben dann von irgendwelchen Sachen geredet, ob man das gemacht hat oder jenes gemacht hat und das sagt und jenes sagt. Und wenn man das gemacht hat und jenes gemacht hat und das gesagt hat, dann war man Christ. Und wenn man es nicht gesagt hat, dann war man nicht Christ. Und die haben auch überhaupt keine Ahnung gehabt von meinem Gott. Also null, null, absolut null. Nach meinem Empfinden haben die auch alle die Bibel nicht verstanden, also null, die weiß nicht, die müssen alle Spezialausgaben haben, wo nur leere weiße Seiten drin sind, wo die irgendwelche Bilder einmalen, so von Kreuzen mit riesigen Augen, die sie beobachten, also sehr eigenartige Leute, sehr, sehr eigenartige Leute. Und dann habe ich auch sehr schnell was bemerkt, diese Leute haben nicht nur nichts verstanden, sondern die waren auch gefährlich. Und das hat sich also dann eigentlich durch mein ganzes Leben hindurchgezogen. Verstehen Sie, ich fürchte mich nicht vor einem Schläger. Ich fürchte mich nicht vor Grausamkeiten. Ich fürchte mich nicht vor politischem Radikalismus. Das kann ich mit Mut, Tapferkeit, verbündet mit Gott und anderen Christen alles bocken. Das ist mir wurscht. Da stelle ich mir entgegen. Aber wovor ich mich fürchte, wirklich fürchte, das sind Leute, die reden so eigenartig von Gott und Jesus und das ist nicht mein Gott und das ist nicht mein Jesus, das ist so eine schattenhafte Gestalt. Und wissen Sie, am Schluss kommt dann sowas raus, was jetzt gerade rausgekommen ist, offenkundig da im obersteirischen Wahnsinnsgebiet der evangelischen Kirche dort, wo ein Christentum gepredigt wird und gelebt wird, das keiner versteht, also wirklich keiner versteht, wo dann die ganzen Schülerinnen von mir noch früher mit den Elisabethinen um Jahre brauchen, bis mit mir geredet haben und dann endlich alle gesagt haben, ja, wie furchtbar das dort eigentlich ist. Und die, da kommt dann was raus, da kommen dann raus 750 Euro für drei Tote. Und zwei Tote sind die einzigen Söhne eines Mannes. Da kommt dann was raus, dass jemand ein Wochenendhaus baut und dort einen Kochelofen einbaut und an den Kochel, der völlig illegal ist, der nicht genehmigt ist, und nicht nur das macht, sondern der Wahnsinnige baut in den Kochelofen auch noch einen Kessel ein, also einen Boiler besser gesagt, und damit er da also die ganze Wohnung heizen kann, und lässt es auch nicht genehmigen und pfuscht und tut und macht und kümmert sich um nichts, um keine gesetzliche Vorschrift, um gar nichts, verstehst du, um nichts. Da wird irgendwas zusammengefummelt, keine Sicherheitsgeschichte, kein Überdruckventil, nix, absolut nix. Und dann übernachten in dem Haus ein paar junge Leute und denken sie, sie wollen Energie sparen, weil sie grün sind und bio sind und was weiß ich was und Gottes Umwelt schützen wollen und dran zwei Hebel zu, damit sie also nur das eine Zimmer heizen, den Wohnraum, Und dann passiert das, was passieren muss, dass da in dem Kessel drin das Wasser immer heißer wird, verdampft, 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 bis es einen Druck gibt. Der Kessel explodiert wie eine Bombe, reißt wirklich das halbe Haus weg. Am Schluss gibt es 3 Tote und eben die 2 Söhne, einzigen Söhne eines Mannes. Und dann wird es spannend, dann wird es ganz spannend. Dann kommen die Oberchristen und die können sich nicht entschuldigen. Dann kommen die Oberchristen und die können nicht sagen, es tut mir leid. Dann kommen die Oberchristen und können nicht einmal Kondolenzkarten schicken. Weil sie sind ja die Guten, nicht? Sie sind die Guten. Sie haben also alle ihre 3,5 Kindergebote eingehalten und deswegen sind sie die Guten. Deswegen müssen sie sich zum Beispiel auch nicht um staatliche Gesetze kümmern. Nein, müssen sie nicht, sondern sie sind dann individual, autark und tun das, weil Gott ist ja, der kuschelt ja jeden Tag, weil es also irgendwie zum Beispiel vor der Ehe keinen Sex hatten, fällt 60-Jährigen, die 40 Jahre verheiratet sind, im Allgemeinen relativ einfach und dann sind's gut. Dann brauchen sie an nichts mehr denken. Dann können sie alles tun, wie sie es tun wollen. Und sowas schimpft sich evangelisch. Ja. Und sehen sie, das ist das, wovor ich Angst habe. Einen gesegneten Abend euch allen und mein Gebet. Der Herr möge sich über euch immer wieder erbarmen. Er möge eure Seele behüten. Er behüte sie vor dem Bösen. Alles Liebe. Euer Hans Spiegel.